Ich meine, das müssen ja, wenn, unbewusste Entscheidungen sein, weil, also erstmal kennt man ja in der Regel nicht unbedingt den Gini-Koeffizienten seines eigenen Landes und ist ja auch nicht das Erste, woran man denkt, wenn man jetzt überlegt, ob man jemanden küsst, wie hoch ist eigentlich gerade der Gini-Koeffizient.
Ich höre kein Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre kein Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern. Ich höre keinen Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.
Glück auf! Willkommen in der Graukaue. Mein Name ist Michael Holtkamp und dies ist Kurvenschubser, Episode GK 30. Wir haben in dieser Episode drei Themen für euch. Thema Nummer 1 ist der Sveriges Riksbankpreis in den Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel 2020. Thema Nummer 2 ist der IG-Nobelpreis 2020, ebenfalls in den Wirtschaftswissenschaften. Und Thema Nummer 3 ist dann die sogenannte Gelbe Flotte bzw. die Great Bitter Lake Association. Also, André Wolf und meine Wenigkeit.
Ich höre keinen Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern. Ich höre keinen Ton von dem Großstadtgeflüster. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.
Gehen wir mal davon aus, dass das jetzt irgendwie der Anfang ist. Wir hatten gerade schon einen Versuch gestartet und haben uns ungefähr 15 Minuten über einen Wirtschaftsnobelpreis unterhalten, bis wir gemerkt haben, dass die Aufnahme nicht läuft, was uns bisher noch nie passiert ist. Aber gut, deswegen fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Also zunächst einmal geht es um den Wirtschaftsnobelpreis 2020, der mit vollem Namen Sveriges Riksbankpreis in den Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel heißt. Und in diesem Jahr wird der verliehen an Paul Milgram und Robert Wilson, zwei Ökonomen von der Stanford-Universität. Der eine von den beiden, ich glaube Wilson, ist bereits emeritiert und Paul Milgram ist noch aktiver Professor. Und ausgezeichnet werden die beiden für ihre Beiträge zur Auktionstheorie. Sie haben zum einen die Funktionsweise von Auktionen erforscht, zum anderen das Verhalten der Teilnehmer bei solchen Auktionen und darüber hinaus haben sie dann Formate von Auktionen entwickelt, die es vorher nicht gab. Also es gibt unzählige Formate, ein paar davon sind wohl bekannt, aber es gibt viele verschiedene Formate und viele von denen sind wahrscheinlich auf ganz bestimmte Anwendungssituationen angepasst oder auf ganz bestimmte Märkte oder Güter. Aber wir wollen da nicht so sehr ins Detail gehen. Wir haben das ist ja jetzt schon unsere vierte Folge. 2017 haben wir angefangen mit der Nullnummer zum damaligen Nobelpreis und IG-Nobelpreis. Das ist also schon die vierte Episode, die wir zu diesen beiden Preisen machen. Aber im Gegensatz zu den bisherigen Folgen wollen wir jetzt nicht tief einsteigen und ausführlich über den Nobelpreis reden, weil dieser nun mal verliehen wird für ein Lebenswerk und das zusammenzufassen ist recht schwer. Deswegen fassen wir nur einmal kurz zusammen, worum es bei Auktionstheorie so geht. Also, wie ich eben schon mal gesagt hatte, das Nobelpreiskomitee gibt bei Bekanntgabe der Preisträger immer zwei Dokumente heraus, die die Leistungen der Preisträger beschreiben. Das eine ist eine Kurzfassung und das andere ist eine längere wissenschaftliche Fassung. Und ich habe die Kurzfassung gelesen. Und du hattest mir da eben zugestimmt, aus der geht nicht so wirklich hervor, was genau die Leistungen von Milgram und Wilson sind. Es beschreibt eher die Auktionstheorie als solche. Und das Folgende habe ich mir erstmal so selber zusammengereimt. Also bei den meisten Märkten, mit denen wir so zu tun haben und den meisten Märkten, die es gibt, da werden große Mengen bestimmter Güter oder Dienstleistungen gehandelt. Eventuell liegen dort natürliche Monopole oder sonst irgendwie zunehmende Skalenerträge vor. Und da machen Auktionen keinen Sinn, denn es ist den Aufwand nicht wert und aufgrund der großen Menge und einzelne Einheiten zu versteigern, funktioniert eben nicht, wenn tatsächlich große Mengen produziert werden und die einzelne Einheit keinen Seltenheitswert hat. Bei öffentlichen Gütern bieten sich Auktionen nicht an, weil es keine Rivalität im Konsum gibt und somit das Trittbrettfahrerproblem. Und bei Auktionen ist es somit so, dass wir zum einen Rivalität im Konsum haben und zum anderen begrenzte Mengen. Also zum Beispiel geht es um Unikate, sowas wie Kunstwerke oder Schmuckstücke. Daher kennt der Otto Normalverbraucher wahrscheinlich Auktionen von so Auktionshäusern wie, wie heißen die, Sotheby's?
Sotheby's, ja.
So ähnlich, ne? Genau, also hin und wieder kann man in der Presse ja mitverfolgen, dass irgendwelche Kunststücke oder manchmal auch einfach irgendwelche, wie sagt man, nicht Souvenire, aber so, sagen wir mal so Kleidungsstücke von Prominenten oder
Devotionalien.
Devotionalien, genau. Irgendwelche Sachen mit, weiß nicht, emotionalem Wert oder so versteigert werden. Ne? Also da haben wir Dinge, vielleicht sind es Unikate oder zumindest sind es Dinge mit begrenzter Menge. Wo wir Auktionen noch herkennen, ist von Ressourcen, also zum Beispiel beim Verkauf von Land oder beim Verkauf von Baugrundstücken oder Immobilien. Die normale Wohnungssuche ist ja üblicherweise auch eine Auktion, ne? Also wenn du dir eine Privatwohnung suchst oder meinetwegen auch eine Bürofläche, da spielen natürlich noch ein paar andere Dinge als nur die Miete eine Rolle. Wobei die meisten anderen Dinge haben wahrscheinlich mit Sicherheit zu tun und somit ist es dann letztendlich auch die Miete. Wie dem auch sei, aber wenn du dir eine Privatwohnung suchst, dann trittst du ja letztendlich auch als Bieter auf. Auch wenn es dann natürlich eine recht informelle Auktion ist, ohne vorher festgelegtes Format. Ein anderes Gut, das Tag ein, Tag aus per Auktion verkauft wird, ist Strom. Und Strom ist ja nun mal ein Gut, von dem nicht nur begrenzte Mengen gehandelt werden. Aber ich sagte ja eben, dass Auktionen sich anbieten für Güter mit begrenzten Mengen. In dem Fall hat das wahrscheinlich damit zu tun, dass das Stromangebot zumindest kurzfristig ziemlich starr ist, weil Kraftwerke nicht ohne weiteres hochgefahren oder abgestellt werden können. Somit wissen die Anbieter so ungefähr, was sie in den kommenden Stunden bzw. Tagen produzieren. Ich glaube, bei einem AKW dauert es sowas wie 48 Stunden, das hochzufahren. Ne, bei Öl- oder Kohle- oder Gaskraftwerken ist es wahrscheinlich deutlich weniger, aber es sind bestimmt auch noch mehrere Stunden. Ich weiß nicht, wie es bei Windkraftanlagen ist.
Das ist eben die natürliche Situation, die kurzfristig schwer beeinflusst werden kann, je nachdem, wie viel Wind weht, wie stark die Sonne scheint, ist das, was angeboten werden kann, eben zumindest kurzfristig schwer beeinflussbar.
Genau. Und somit werden also zum Beispiel an der, wie heißt die Strombörse in Leipzig oder Energiebörse?
EEX, glaube ich.
EEX, okay. Also Energy Exchange oder so.
Ja.
European Energy Exchange.
Genau, European Energy Exchange.
Okay. Also da zum Beispiel wird mit Strom gehandelt und wahrscheinlich ist das in den allermeisten Fällen der Strom, der in den nächsten paar Stunden oder Tagen produziert wird und nicht der Strom, der in 4 Monaten produziert wird, weil eben kurzfristig das Stromangebot sehr ziemlich starr ist und auch von den Anbietern kaum beeinflusst werden kann und somit bietet sich dieser Markt wohl an für Auktionen. Andere Dinge, die versteigert werden, sind Lizenzen. Zum Beispiel im Mobilfunkbereich wurden damals die UMTS-Frequenzbereiche versteigert und jetzt bei 5G ist es so ähnlich. Und obwohl der Otto-Normalverbraucher Auktionen eigentlich oder üblicherweise nur aus der Presse kennt, von Kunstwerken, für die 7-, 8-, vielleicht 9-stellige Beträge gezahlt werden, und vielleicht von eBay, sind wir alle irgendwie zumindest mittelbar von Auktionen betroffen und dem Geschehen an so Orten wie eben der Energiebörse. Und ja, bei Auktionen gibt's viele verschiedene Formate und diese Formate unterscheiden sich hinsichtlich verschiedener Aspekte. Ein Aspekt ist die Art des Bietens, also die Gebote, die abgegeben werden, die können entweder offen oder verdeckt sein. Offen heißt, ich gebe als Einbieter ein Gebot ab und jeder andere potenzielle Bieter weiß darüber Bescheid, dass ich ein Gebot abgegeben habe und wie hoch mein Gebot ist. Und verdeckt könnte bedeuten, dass das vielleicht bekannt ist, dass ich ein Gebot abgegeben habe, aber nicht wie hoch mein Gebot ist oder dass gar nicht bekannt ist, ob ich geboten habe. Die Anzahl der Gebote kann begrenzt sein. Also bei manchen Formaten ist es begrenzt auf ein Gebot. Wenn zum Beispiel alle Bieter simultan ein Gebot nur abgeben dürfen, aber dann gibt es ja auch andere Auktionsformate, wo laufend Gebote abgegeben werden, weil die Bieter sich laufend gegenseitig überbieten. Und manchmal ist die Anzahl der Gebote da unbegrenzt. Da wird einfach weiter geboten, bis sich keiner mehr findet, der das aktuelle Gebot dann nochmal überbietet. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass man die Anzahl der Gebote limitiert auf, weiß nicht, 3, 4, 5 oder was auch immer. Um da vielleicht ein Ende zu erzwingen. Oder ein Gebot
abgegeben werden kann.
Ja, genau.
Und dann eben wirklich nur das eine Gebot entscheidet, wie es jetzt eben ja auch im Bereich der Energiepolitik bei der EEG-Förderung mittlerweile ist, dass die Förderung eben nicht mehr staatlicherseits von vornherein fixiert wird, sondern über ein Ausschreibungsverfahren bestimmt wird und ja, dann die Bewerber für Fördersätze sich ja mit eigenen Fördersummen bewerben können und diejenigen ja mit den geringsten Geboten in dem Fall halt den Zuschlag, also die Förderung, die sie dann beantragt haben.
Ja. Ein anderer Aspekt ist natürlich der Preis. Der Meistbietende muss eventuell das eigene Gebot zahlen, aber manchmal auch nur das zweithöchste Gebot und nicht das eigene. Dann unterscheiden sich die Auktionsformate noch hinsichtlich des Objektes, das versteigert wird. Und eine wichtige Rolle spielt da offensichtlich die Wertschätzung für dieses Objekt oder die Zahlungsbereitschaft. Diese kann sehr subjektiv sein. Also wie das Beispiel vom Nobelpreiskomitee. Wenn das Abendessen mit einem Nobelpreisträger versteigert wird, dann hat jeder Bietende eine ziemlich subjektive Zahlungsbereitschaft und der mit der höchsten Zahlungsbereitschaft, der bekommt dann eben den Zuschlag. Aber es gibt auch Objekte, da ist die Zahlungsbereitschaft ziemlich objektiv, wenn es zum Beispiel um Lizenzen oder Grundstücke geht, auf die dann ein Geschäftsmodell aufgebaut werden kann, dann sind die Rahmenbedingungen und die Umstände, die Wertschätzung und die Zahlungsbereitschaft beeinflussen, für die verschiedenen Bieter oft sehr ähnlich. Und dann spielt Unsicherheit noch eine wichtige Rolle. Die Informationen, über die die verschiedenen Bieter verfügen, also Informationen über das Objekt natürlich, die können zum einen asymmetrisch sein, also ein Bieter kann besser oder schlechter informiert sein als ein anderer Bieter. Die Informationen, die Bieter an sich über das Objekt haben, können ziemlich gut sein oder auch nicht. Wie zum Beispiel Ich glaube, bis zu dieser Stelle sind wir eben gekommen mit dem Banksy-Gemälde. Vor ein, zwei Jahren wurde dieses Banksy-Gemälde versteigert, das dann direkt nach der Auktion sich selbst zerstört hat. Das ist dann unten in den Bilderrahmen reingelaufen und wurde irgendwie zu zwei Drittel zerschreddert. Es hätte eigentlich komplett durchlaufen sollen, aber es gab wohl irgendwie einen Defekt. Und von den Bietern wusste das im Vorfeld natürlich keiner. Das heißt, die haben auf ein Gemälde geboten, wo sie sich wahrscheinlich recht sicher waren, dass es das ist, was sie da sehen. Und ja, in dem Moment, wo der Meistbietende den Zuschlag bekommen hat, zerstört sich das Ding dann plötzlich von alleine. Ja. Würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viel das jetzt wert ist. Also, wenn die das jetzt nochmal versteigern würden, vielleicht erlösen sie jetzt noch mehr als vorher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding jetzt komplett vernichtet wurde. Das wird es ja immer noch geben. Also diese Selbstzerstörung ist ja Teil des Kunstwerks.
Ja, und kann ja in dem Fall sogar zum Wert beitragen. Ja. Weil es ja auch wieder was ist, was sozusagen dieses Werk besonders macht, gegenüber alle anderen hervorhebt. Ja. Und damit ja den Exklusivitätsanspruch, den ja gerade eben solches seltenes Werk hätte, du hast es ja schon erwähnt, nochmal steigern könnte.
Und das könnte sich dann wiederum auf die Erlöse auswirken, die in Zukunft erreicht werden bei Auktionen. Ne? Also nicht nur bei Banksy-Kunstwerken, auch bei anderen. Wenn die Bietenden jetzt plötzlich vorsichtiger sind, weil sie in Betracht ziehen, dass da vielleicht irgendwie ein Haken dran ist, den sie jetzt noch nicht kennen. Oder dass es vielleicht ein, wie nennt man das? Na, Easter Egg ist nicht das richtige Wort, aber dass es da irgendwie so einen versteckten Aspekt
gibt. Ein Goodie gibt.
So ein Goodie, genau. Also irgendwas, was dann noch den Wert steigert, hinaus über das, was alle erwarten.
Aber zumindest das, was da passiert ist, kann ja nicht wieder passieren, weil das wäre ja nicht mehr originell. Das würde man ja nicht mehr als Kunst ansehen, wenn das jetzt irgendjemand nochmal bringen würde.
Genau. Also bei dem Kunstwerk hat es jetzt vielleicht noch einen positiven Effekt auf den Wert gehabt. Ja, und bei jedem weiteren, wo was Ähnliches passiert, hat es dann vielleicht einen negativen Effekt. Könnte ja alles sein. Ne? Gut, wenn es um die Analyse von Auktionen geht, dann kann man das aus zwei verschiedenen Perspektiven machen. Zum einen aus der Perspektive der Effizienz, das ist dann die des sozialen Planers oder vielleicht auch des Auktionshauses. Ich weiß nicht, wie Auktionshäuser, wer genau die beauftragt, wahrscheinlich der Verkäufer und wie die entlohnt werden. Und ich kenne da die Anreizstruktur nicht, aber zumindest wenn es um den sozialen Planer geht dann oder um die Gesamtgesellschaft oder Volkswirtschaft, dann ist es die Effizienzperspektive. Aber man kann Auktionen natürlich auch aus der Verkäuferperspektive analysieren und dann geht es weniger um die Effizienz und mehr um den Erlös der Auktion. Es gibt im Wesentlichen zwei bekannte Formate von Auktionen. Das eine ist das englische Format, das andere das niederländische. Ich würde mal behaupten, das englische ist viel bekannter. Das ist das, wo einfach laufend, also wird mit einem Mindestgebot begonnen. Einer der Bieter muss eben dieses Mindestgebot bieten und dann startet dieser Wettkampf, wo alle sich laufend immer weiter überbieten, bis dann einer ein Gebot abgibt, das von niemandem mehr überboten wird und dann bekommt dieser Meistbietende eben den Zuschlag. Ja, das ist im Wesentlichen das englische Format. Ich glaube, da kann man so viele Gebote abgeben, wie man möchte. Das ist nicht begrenzt. Je nachdem, was das Auktionshaus ist, vielleicht gibt es Bedingungen hinsichtlich der Bietenden. Also es darf nicht jeder teilnehmen. Vielleicht muss man sich vorher irgendwie zertifizieren und man braucht sowas wie einen nicht Presseausweis, aber sowas Vergleichbares, ne, wo man erstmal als vielleicht renommierter Kunsthändler oder so anerkannt und zugelassen wird. Das niederländische Format ist, ich möchte nicht sagen das Gegenteil, aber es funktioniert deutlich anders. Da wird nicht mit einem Mindestgebot begonnen, sondern mit einem sehr hohen Preis. Und dieser Preis wird immer weiter gesenkt, bis dann einer eben genau diesen Preis bietet. Hm. Also ich habe so eine Auktion habe ich noch nie miterlebt. Aber im Gegensatz zur englischen, wo dann üblicherweise alle da sitzen und ständig ihre Karten hochhalten und Gebote abgeben, müsste es bei der niederländischen ja dann so sein, dass alle da ruhig sitzen und der Auktionator sagt, okay, Startpreis 80.000 Euro. Und dann sagt er 79.000, 78.000 und alle sind ruhig. Und irgendwann sagt er, weiß nicht, 67.000 und dann schreit einer hier und dann bekommt er für 67.000 den Zuschlag. So in etwa stelle ich mir das vor.
Hm.
Gut, und dann, dann gibt es im Zusammenhang mit dem englischen Format, nee, mit dem englischen und dem niederländischen, mit beiden Formaten. Also im Zusammenhang mit Auktionen gibt es den sogenannten Winner's Curse, der vor allem auftritt bei Objekten mit einer recht objektiven Zahlungsbereitschaft. Also wie zum Beispiel Lizenzen oder andere Sachen, die von Unternehmen gekauft werden, um dann da ein Geschäftsmodell drauf aufzubauen. Und der Winner's Curse beschreibt im Wesentlichen dass der Meistbietende, der den Zuschlag bekommt, ja natürlich derjenige ist mit der optimistischsten Erwartung. Ne, der hat die höchste Zahlungsbereitschaft, die höchste Wertschätzung für dieses Objekt und der bekommt den Zuschlag, der kauft das Ding und bei dem ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das, was er da gezahlt hat, nicht wieder einspielt, relativ hoch, weil er eben ziemlich optimistisch rangegangen ist. Und all die anderen Leute, die leer ausgegangen sind, weil sie ein bisschen pessimistischer waren, ja, die haben den Zuschlag nicht bekommen. Das heißt, durch so eine Auktion, also wenn der Staat zum Beispiel die
zumindest ja den Verlust damit erspart.
Ja.
Potenziellen, also wenn sie jetzt den Gewinner überboten hätten.
Ja, genau. Aber das ist, also, aber aus Sicht des Verkäufers bedeutet es ja dann nun mal, dass, also wenn du zum Beispiel der Staat bist und eine bestimmte Lizenz versteigerst, und du versteigerst sie an den optimistischsten, also an den mit der höchsten Wahrscheinlichkeit des Versagens, dass vielleicht nicht das Ergebnis ist, das du möchtest. Du hast deinen maximalen Erlös rausgeholt. Ja, du bist froh, dass es diesen Bieter gab, weil der hat ja am meisten geboten.
Hm.
Aber ja, vielleicht ist das nicht das Ergebnis, das du möchtest.
Also, ja gut, kommt auf den Gegenstand an. Also, wenn ich jetzt den sozusagen einfach nur loswerden möchte, dann wäre es ja schon ideal, ne, auf die Weise den Erlös zu maximieren. Aber wenn es mir jetzt auch darum geht, dass der Gegenstand in irgendeiner Weise produktiv genutzt wird, wie es ja in der Regel der Fall ist, wenn Staaten irgendwelche Lizenzen versteigern.
Ja, ich dachte jetzt an so staatlich lizenzierte Monopole, ne? Also Zugriff auf Ressourcen oder eben sowas wie Frequenzbereiche im Mobilfunk oder so. Ja, du möchtest ja als Staat hast du jetzt auch kein Interesse daran, dass ein Unternehmen den Zuschlag erhält, das dann nach 2 Jahren die Flügel streckt, sondern
ja, und in dem Fall würde ja auch hinzukommen, dass es ja in jedem Fall auch noch nachgelagerte Konsumenten gibt. Und wenn die dann sozusagen durch Überwälzung auch nochmal stärker belastet werden,
ja,
wäre das ja auch ein Aspekt, der in der Regel ja nicht im Sinne der Politik sein sollte.
Genau, das kommt noch hinzu, genau. Also, ja. Ja, und es ist bei so Ausschreibungen von, sagen wir mal, irgendwelchen Bauvorhaben, hatten wir da gerade schon mal vor der Aufnahme drüber gesprochen oder während der Aufnahme. Sowas Ähnliches wie eine Auktion hast du ja, wenn du ein Bauvorhaben ausschreibst und die Anbieter können sich dann darauf bewerben und tendenziell der Anbieter mit dem geringsten Preis bekommt dann den Zuschlag. Ja, also es gibt immer noch, also üblicherweise gibt es noch zig andere Kriterien, aber der Preis ist ein wichtiges Kriterium und so tendenziell bekommt der mit dem geringsten Preis den Zuschlag. weiß nicht, wie zum Beispiel beim BER oder so, ne, dann, dann kriegt der dann am meisten auf die Kosten achten muss und der am ehesten irgendwann merkt, dass er mit dem gebotenen Preis nicht hinkommt, weil die Kosten aus dem Ruder laufen, ja, den willst du ja auch nicht. Du willst ja nicht, dass so ein Bauvorhaben beginnt und dann irgendwie schon ein paar Jahre läuft und dass das dann aber nicht zum Abschluss gebracht wird, weil der Gewinner der Ausschreibung zu optimistisch war und die seine tatsächlichen Kosten unterschätzt hat.
Genau, wenn es eben sozusagen ja noch nachgelagerte Kosten gibt, wenn sozusagen das, was jetzt bei der Versteigerung gezahlt wurde, nicht der Endpreis der erbrachten Leistung ist, dann im Nachgang sozusagen noch Kosten anfallen, die dann eben ja eventuell gar nicht mehr gedeckt werden können.
Ja. Genau, gut. Und wie gesagt, ich weiß nicht so wirklich, was da jetzt was genau der Beitrag von Milgram und Wilson ist, aber das ist so im Wesentlichen das, worum man sich, womit man sich befasst, wenn man sich mit Auktionstheorie befasst.
Also ich hatte es so als Quintessenz verstanden, dass sie im Grunde ja nochmal auch wissenschaftlich analytisch etabliert haben, dass es halt nicht das ideale Auktionsformat für alle Fälle gibt und alle Anlässe, sondern dass man sozusagen so sehr spezifisch für den jeweiligen Anlass und auch für das jeweilige Ziel, das man mit einer Auktion eines Gegenstandes verfolgt, dezidiert Designs entwickeln muss, damit das Ganze wirklich wohlfahrtsoptimal oder, wie du auch gesagt hattest, optimal eventuell auch für den jeweiligen Verkäufer abläuft.
Ja. Gut, ich würde vorschlagen, wir werden mal etwas konkreter und kommen zum IG-Nobelpreis, wenn es dir recht ist.
Gern.
Also zum IG-Nobelpreis 2020 natürlich. Es gibt, also wie auch beim Nobelpreis, gibt es hier ja verschiedene Preise in verschiedenen Fachbereichen, aber auch hier konzentrieren wir uns auf den ökonomischen Preis. In diesem Jahr wird er verliehen an zahlreiche Wissenschaftler, die ich jetzt nicht alle namentlich nennen möchte. Ich glaube, es sind so ungefähr 8. Die haben im Jahre 2019 einen Artikel veröffentlicht mit dem Namen National Income Inequality Predicts Cultural Variation in Mouth-to-Mouth Kissing. Erschienen ist der Artikel in Scientific Reports, der erst 9. Jahrgang. Auf nature.com, ich glaube, ist das von dem Nature die Webseite? Also da findet man diese Fachzeitschrift namens Scientific Reports. Ist übrigens alles Open Access und lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz. Also der gleichen Lizenz, unter der auch unsere Episoden veröffentlicht werden. Ich glaube, im letzten Jahr da wurde doch der IG-Nobelpreis verliehen an die Wissenschaftler, die sich mit den Bakterien auf Banknoten befasst haben. Erinnerst du dich?
Ja.
Das war ein Paper, das war zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre älter. Und außerdem hatte ich angemerkt, dass das nicht wirklich ein ökonomisches Thema ist. Ja, es ging zwar um Geld, aber ja, das Thema als solches war nicht ökonomischer Natur. Letztes Jahr, als ich dann die Episode veröffentlicht habe, habe ich festgestellt, dass es gar nicht so unüblich ist, dass da Paper ausgezeichnet werden, die schon ein paar Jahre älter sind. Das ist also in anderen Fachbereichen auch. Letztes Jahr hatte ich die Vermutung geäußert, dass die wohl Schwierigkeiten hatten, ein interessantes ökonomisches Paper zu finden. Aber gut, in diesem Jahr ist es recht frisch, also von 2019, wie ich eben sagte. Aber, es ist irgendwie vielleicht ein ökonomisches Thema, können wir gleich noch diskutieren. Aber zumindest sind es keine Ökonomen, die das hier veröffentlicht haben. Also dem Deckblatt von dem Artikel nachzuurteilen, sind das alles Biologen, Psychologen und so. Da steht ja nicht bei, was genau die von der Ausbildung her sind. Ich habe jetzt einfach nur geschaut, welche Departments und Institute und so da gelistet werden. Ja. Und da steht dann sowas wie Biologie und Psychologie. Gut, die Autoren kommen aus Schottland, Polen, Frankreich, Brasilien, Chile, Kolumbien, Australien, vielleicht Italien und vielleicht Norwegen. Also ich habe widersprüchliche Informationen gefunden, ist jetzt auch nicht weiter wichtig. Also bis Australien, das sind die Orte, die auf dem Deckblatt gelistet sind, aber auf der Webseite von Improbable Research, also die den IG-Nobelpreis verleihen, da stand noch Italien, Norwegen und nochmal Italien. Und eine der Autorinnen hat einen Namen, der darauf schließen oder der vermuten lässt, dass sie Italienerin ist. Gut, bevor ich mehr erzähle, möchte ich einmal einen Ausschnitt einspielen von der Preisverleihung. Der ist etwas länger als 2 Minuten. Einer der Preisträger fasst dort kurz zusammen, was sie gemacht haben in ihrer Forschung. Ich habe das ein bisschen geschnitten. Das war dieses Jahr, also normalerweise werden die IG-Nobelpreise ja an der Harvard-Universität in Cambridge, Massachusetts verliehen. Aber aufgrund der Pandemie war das dieses Jahr alles ein bisschen anders und das war eine große Videokonferenz. Und somit hatte das ein paar Längen und ich habe das ein bisschen zurechtgeschnitten. Also das hier ist der Ausschnitt zum Wirtschaftspreis.
The Economics Prize. The winners this year represent these countries: Scotland, Poland, France, Brazil, Chile, Colombia, Australia, and Italy. The Economics Prize is awarded to Christopher Watkins, Juan David Leon Gomez, Jean Beauvais, Agnieszka Zelanowicz, Max Korbmacher, Marco Antonio Correa Varela, Ana Maria Fernandez, Danielle Wagstaff, and Samuela Bolgan for trying to quantify the relationship between different countries' national income inequality and the average amount of mouth-to-mouth kissing.
Thank you to the Ig Nobel panel for this award and to all my co-authors for their contributions to this cross-cultural research project. Our paper finds that people deem kissing more important at the later stages of a romantic relationship compared to the start of a romantic relationship. We find 2 factors involved in a good kiss: sensory factors and a factor called technique, contact and arousal. Women seem to care more about the senses than men do when evaluating a good kiss, and this factor comprises the most important item when considering what makes a good kiss, namely pleasantness of breath. Our main finding is that national wealth explains cultural differences in French kissing frequency. People from less economically equal countries report kissing their partner more often compared to people from more equal countries. An attempt to summarise our research in haiku form: mountains of kisses when the many have little, sharing alpine mouths. Thank you very much.
Ja, ich versuche es auch nochmal zusammenzufassen. Es ist, bevor ich das tue, muss ich nochmal darauf hinweisen, was der Titel des Ganzen ist. Also der Titel des Papers ist National Income Inequality Predicts Cultural Variation in Mouth-to-Mouth Kissing. Also Unterschiede bei nationalem oder nationale Einkommensungleichheit sagt kulturelle Variationen beim Küssen vorher. Wird gleich klar, warum ich das nochmal betone. Ich habe nicht das national betont, das klang am Anfang vielleicht so. Betonen wollte ich, dass nur die Einkommensungleichheit im Titel aufgeführt wird, aber im Paper geht es um noch einiges mehr. Also die Motivation ist im Wesentlichen die folgende. Beim Küssen gibt es kulturelle Unterschiede und diese sollen irgendwie erklärt werden. Die Forscher gehen davon aus, dass es im Wesentlichen 2 Zwecke gibt. Also zu Beginn einer Beziehung ist ein Zweck die Wahl eines Partners in gesundheitlicher Hinsicht. Also das Küssen soll dabei dienen, zu beurteilen, ob der gewählte oder vielleicht zu wählende Partner gesund ist oder nicht. Und während einer Beziehung soll es eher als Zeichen von Zuneigung dienen und somit eine Beziehung festigen. In Bezug auf diese beiden Zwecke gibt es zwei Hypothesen von Wlodarski und Dunbar. Die erste Hypothese bezieht sich eben auf die Gesundheit und die zweite dann auf die Festigung der Beziehung. Und die Autoren dieses Artikels haben diese beiden Ursprungshypothesen erweitert auf insgesamt 6 Hypothesen, also 2x3 Stück. Mhm. Also Ursprungshypothese Nummer 1 befasst sich mit der Beurteilung der Qualität eines Partners zu Beginn einer Beziehung. Und die Forscher versuchen, Korrelationen zu finden zwischen den Gesundheitsrisiken in einer Region und eben dem, nennen wir es mal, Kussverhalten. Und die Ursprungshypothese ist die, dass die Korrelation zwischen den Gesundheitsrisiken und dem Nutzen positiv ist. Also umso mehr Gesundheitsrisiken es gibt, desto größer ist der Nutzen, weil umso mehr Gesundheitsrisiken es gibt, desto wichtiger ist es, sich einen Partner auszusuchen, der gesund ist oder relativ gesund ist. Aber das ist die Ursprungshypothese. Und die Autoren dieses Artikels zerlegen das in die folgenden 3 Hypothesen. Nummer 1 ist, dass die Gesundheitsrisiken positiv korreliert sind mit der Bedeutung des Küssens zu Beginn einer Beziehung. Das leuchtet, glaube ich, ein. Hypothese Nummer 2 ist, dass die Gesundheitsrisiken positiv korreliert sind mit der Zufriedenheit während der Beziehung, weil umso mehr Gesundheitsrisiken es gibt, gegeben der Häufigkeit, desto höher ist die Zufriedenheit mit eben jener Häufigkeit. Ja, das ist die These.
Okay, also Interaktionseffekt dann.
Was heißt Interaktionseffekt?
Also die Wechselwirkung zwischen mehreren Faktoren in der Wirkung.
Ach so, ja, also die versuchen das, so wie ich das verstehe, versuchen sie das, was ich jetzt Ursprungshypothese genannt habe, nochmal zu zerlegen in eben genau diese 3. Ne? Und das Hypothese Nummer 1 war ja die Bedeutung zu Beginn und Hypothese 2 und 3 beziehen sich dann auf die Zeit während einer Beziehung. Sie haben, glaube ich, nicht spezifiziert, was genau das bedeutet, aber ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Und ja, Hypothese 2 ist eben, dass die Zufriedenheit bei gegebener Häufigkeit positiv korreliert ist, während die Häufigkeit negativ korreliert ist. Ne? Also umso mehr Gesundheitsrisiken es gibt, desto geringer ist die Häufigkeit. Gut.
Aus Vorsichtsgründen, oder?
Ja. Genau. Also es gibt ja, das ist ja ein zweischneidiges Schwert, also so interpretieren sie das. Bei vielen Gesundheitsrisiken ist es einerseits wichtig, die Qualität des Partners zu beurteilen. Andererseits geht mit eben jener Beurteilung aber dann natürlich auch ein Gesundheitsrisiko einher. Ja. Das ist das Problem. Aber
wie messen Sie Gesundheitsrisiken? Es geht jetzt um das allgemeine Risiko im jeweiligen Land, oder?
Ja, genau. Also das ist das Problem. Das ganze Paper ist, glaube ich, 9 Seiten. Und mir fehlten da ziemlich viele.
Das bei den vielen Autoren.
Sind schon 4 Seiten Deckblatt, ne?
Kann der Einzelne ja nicht viel geschrieben haben.
Nee, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nur überflogen habe. Ich habe es schon komplett gelesen, aber jetzt auch nicht 16 Mal. Aber einige Fragen meinerseits blieben unbeantwortet, wie zum Beispiel die Frage, wie das dann eigentlich gemessen wird. Ich schlage vor, wir kürzen diesen Teil ab, denn was diese Korrelationen anbetrifft, haben sie keine gefunden. Mhm. Ja, das waren jetzt nur die Thesen, aber die konnten nicht bestätigt werden. Also scheinbar gibt es zwischen den Gesundheitsrisiken Ich habe das jetzt so übersetzt. Ich glaube, sie haben das mit, also das Originalpaper ist natürlich Englisch. Ich weiß nicht, wie die es jetzt genau bezeichnet haben, aber das war, also die Autorenschaft ist ja ziemlich international, ne? Das war ja Europa, Südamerika und Australien, wenn ich mich richtig erinnere. In der Studie waren Länder, ich glaube 12 oder 13 Länder von 6 verschiedenen Kontinenten vertreten. Ich glaube, mit Nigeria war ein afrikanisches Land dabei. Ich glaube, Indien war und noch ein, zwei andere asiatische Länder waren dabei. Und warum erkläre ich das jetzt? Ach so, wegen, ja, und mit Gesundheit war im Wesentlichen der Zustand des Gesundheitswesens oder irgendwie das allgemeine Risiko an irgendwas zu erkranken in einem bestimmten Land gemeint. Aber ich habe eben
jetzt nicht dezidiert jetzt betrachtet nur für bestimmte Infektionskrankheiten, sondern allgemein auch so mehr in Richtung Lebenserwartung in einem Land oder Qualität des Gesundheitssektors.
Ja, irgendwie all das. Ich kann nicht zu 100% ausschließen, dass es irgendwo im Paper steht, aber ich hab das nicht gefunden.
Ja.
Gut, die zweite Ursprungshypothese befasst sich mit Monogamie und den Investitionen in eine Beziehung, also dann einer schon längerfristigen Beziehung. Und hier sollen Korrelationen untersucht werden zwischen der Ressourcenknappheit beziehungsweise Ungleichheit in einem Land und dem Nutzen des Küssens. Die Ursprungshypothese ist, diese Korrelation ist positiv. Also umso mehr Ressourcenknappheit beziehungsweise umso mehr Ungleichheit, desto größer ist der Nutzen, weil es dient der Festigung einer Beziehung, ja, und geht eine Beziehung in die Brüche und man sucht sich einen neuen Partner, dann ist wohl irgendwie das Risiko recht hoch, dass man dann einen erwischt mit weniger Ressourcen oder so. Auch das fehlte mir im Paper. Die Motivation, ich meine, die Ursprungshypothese hier ist ja von zwei anderen Autoren, da hätte ich jetzt bei denen nachschlagen können, habe ich nicht getan. Und wie gesagt, das sind alles keine Ökonomen. Ich weiß auch nicht, also zum einen haben sie Ressourcenknappheit, was ja eine absolute Sichtweise ist, und dann Ungleichheit, was eine relative Sichtweise ist.
Ja, das hat mich auch zu Anfang ein bisschen überrascht. Also es geht jetzt eben ja nicht dezidiert um das Einkommensniveau in einem Land, sondern nur um die Verteilung.
Genau. Ja, zumindest, also sie untersuchen beides, also sie verwenden einmal GDP, wie sie schreiben, also BIP. Mhm. Ich nehme mal an BIP pro Kopf, weil ansonsten macht es meines Erachtens ziemlich wenig Sinn. Das schreiben sie aber nicht explizit. Sie schreiben auch nicht, ob jetzt nominal oder real, oder also Details gibt es da nicht. Und Ungleichheit wird anhand des Gini-Koeffizienten gemessen und es ist, wie es im Titel steht, nicht die Vermögensungleichheit, sondern die Einkommensungleichheit. Mhm. Ja, und Gini-Koeffizient, der ist ziemlich weit verbreitet, da stößt man ständig drauf, ist ein gängiges Maß für Ungleichheit. Ich hatte gerade noch mal kurz überlegt, ich erinnere mich nicht mehr zu 100%. Der Gini-Koeffizient basiert ja auf der Lorenz-Kurve, ne? Und also die Lorenz-Kurve, sagen wir mal, man misst die Einkommensungleichheit, dann trage ich auf der horizontalen Achse, trage ich den Anteil an der Bevölkerung ab, also den ärmsten Anteil. 10% heißt die ärmsten 10%, 20% heißt die ärmsten 20%. Und auf der vertikalen Achse trage ich dann das aggregierte Einkommen eben dieses Bevölkerungsanteils ab. Ne? Das heißt, ich habe bei 0% Bevölkerungsanteil habe ich immer 0% Einkommen, ne? Weil klar, die ärmsten 0% haben 0%. Und bei 100% Bevölkerungsanteil bin ich dann bei 100% aggregiertem Einkommen, weil 100% der Bevölkerung haben natürlich 100% des Einkommens. So, das sind die beiden Punkte. Und da auf der horizontalen Achse ja immer der ärmste Teil abgetragen wird, verläuft die sogenannte Lorenz-Kurve immer unterhalb der 45-Grad-Linie. Ja, weil du trägst ja erst die Ärmsten ab und dann nach rechts werden sie dann immer reicher und deswegen hast du ja eine monoton steigende Lorenz-Kurve, die unter der 45-Grad-Linie verläuft. Und der Gini-Koeffizient, der misst doch, glaube ich, die Fläche zwischen 45-Grad-Linie und Lorenz-Kurve, ne? Oder ist es die Fläche unter der Lorenz-Kurve?
Naja, wenn jetzt sozusagen die Lorenz-Kurve komplett linear wäre, dann hätten wir ja eine Gleichverteilung von Einkommen, ne?
Genau.
Dann müsste ja ein Ungleichheitsmaß bei 0 sein.
Genau, das wäre meine.
Dann müsste es ja die Fläche sein zwischen der 45-Grad-Linie und der Lorenz-Kurve.
Genau. Aber du bist dir sicher, Gini ist ein Maß für Ungleichheit, ne? Weil ich hatte.
Ja. Yeah. Ich bin für die Inverse.
Nee, ich meine, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ich hatte nur. Ich glaube, ich hatte eine Zeit lang, war ich mir mal nicht sicher, ob Gini vielleicht ein Maß für Gleichverteilung ist, aber ich bin mir ziemlich sicher inzwischen, dass es ein Maß für Ungleichverteilung ist. Also es misst die.
Doch.
Ja. Also die Lorenz-Kurve.
Nee, das sollte die Einkommensungleichheit reflektieren, ja.
Okay, also ist es die Fläche oberhalb der Lorenz-Kurve und unterhalb der
45-Grad-Linie, ja.
Genau, das heißt, der eine Extremfall, den du gerade angesprochen hast, ist die Gleichverteilung, wenn alle genau gleich viel haben. Also wenn die Ärmsten 10% des Einkommens haben, die Ärmsten 20% und so weiter, dann ist die Lorenz-Kurve genau die 45-Grad-Linie und somit ist der Gini-Koeffizient 0, weil die Fläche 0 ist. Und bei extremer Ungleichverteilung, wo eine Person alles hat und der Rest hat gar nichts, da verläuft die Lorenz-Kurve entlang der horizontalen Achse und dann im letzten Moment vor den 100% kommt dann der Sprung hoch zu den 100% Einkommen. Und da wäre dann der Gini-Koeffizient 1, weil es nicht einfach nur die Fläche zwischen 45-Grad-Linie und Lorenz-Kurve ist, sondern es ist diese Fläche relativ zu dem ganzen Dreieck, also relativ zur kompletten Ungleichverteilung. Also wird die Fläche geteilt durch 1/2, was ja dann die Fläche des Dreiecks wäre. Ja. Gut, also Gini ist ein Maß für die Ungleichheit. Gut, und also die Ursprungshypothese wird wieder aufgeteilt in 3 Einzelhypothesen, 4, 5 und 6. Nummer 4 ist, dass die Ressourcenknappheit bzw. Ungleichheit positiv korreliert ist mit der Bedeutung des Küssens. Ja, also umso mehr Ressourcenknappheit oder Ungleichheit, desto wichtiger ist es, die Beziehung zu festigen. Mhm. Und genau diesen Zweck soll das Küssen erfüllen. Das ist die These, aber auch diese kann nicht bestätigt werden. These Nummer 5 ist, dass die Ressourcenknappheit bzw. Ungleichheit positiv korreliert ist mit der Häufigkeit des Küssens. Und das ist die eine These, die tatsächlich bestätigt werden kann. Allerdings nicht für die Ressourcenknappheit, also nicht für das BIP pro Kopf, dafür nicht, sondern nur für den Gini-Koeffizienten, also die Ungleichheit. Das ist die einzige Korrelation, die sie finden. Also sie kontrollieren auch noch für so Sachen wie Alter und Geschlecht und so. Und da gibt's Korrelationen, was andere Forschungsergebnisse bestätigt. Aber was die Hypothesen anbetrifft, die ich jetzt durchgehe, ist das hier die einzige, die tatsächlich bestätigt werden kann. Es gibt eine positive Korrelation zwischen der Ungleichverteilung des Einkommens und der Häufigkeit des Küssens. Was, ich weiß nicht, also da wird nicht so wirklich erklärt, was da jetzt die vermutete Kausalität ist, falls es überhaupt eine geben soll.
Ich meine, die Häufigkeit des Küssens selbst, die wurde jetzt als Landesdurchschnitt gemessen oder wurden wirklich Leute dann befragt oder?
Ich glaube, das basierte auf Befragungen.
Ja.
Ich mich nicht vertue, weil ich erinnere mich an eine Tabelle, wo die Anzahl der Teilnehmer aufgeführt wird.
Und Sie sprechen jetzt aber auch dezidiert von einer Korrelation. Also Sie sagen jetzt nicht, wir haben jetzt irgendwie eine Kausalität nachgewiesen. Die betrachten eigentlich durchgängig Korrelationsbeziehung zwischen den Größen.
Genau, die Kausalität erörtern sie leider gar nicht. Also
ja.
die wird, glaube ich, gar nicht erwähnt.
Ja, also könnte es ja potenziell auch eine dritte Größe sein, die mit beiden Gemessenen zusammenhängt.
Ja,
die sozusagen genau. diesen scheinbaren Zusammenhang erklären könnte.
Ja. Was ich für recht wahrscheinlich halte. Mhm. Wobei ich weiß gar nicht, was ich vermuten würde. Aber so diese Korrelation für sich genommen, weiß ich nicht so wirklich, was ich damit anfangen soll. Da muss ja dann irgendwie, Ungleichheit ist ja nun mal ein relatives Maß. Das heißt, es geht um eine bestehende Beziehung. Also dein aktueller Partner befindet sich irgendwo auf dieser Verteilung. Mhm. Ja, und solltest du irgendwann eine andere Beziehung haben, hast du entweder Pech und liegst weiter links oder du hast Glück und liegst weiter rechts.
Ich meine, das müssen ja, wenn, unbewusste Entscheidungen sein, weil erstmal kennt man ja in der Regel nicht unbedingt den Gini-Koeffizienten seines eigenen Landes und ist ja auch nicht das Erste, woran man denkt, wenn man jetzt überlegt, ob man jemanden küsst, wie hoch ist eigentlich gerade der Gini-Koeffizient. Insofern ist es ja, also wenn es ein direkter Zusammenhang sein sollte, ja schon relativ kurios und vielleicht dann wirklich eine Frage für Psychologen.
Ja.
Ich hätte jetzt ja auch eher gedacht, dass es dann vielleicht doch kulturelle Background-Faktoren sind, die jetzt, eben ein bisschen was auch mit der wirtschaftlichen Lage in einem Land zu tun hat, aber dann eben auch mit der Frage eben, wie generell eben menschliche Nähe funktioniert und was eben übliche Verhaltensweisen sind in menschlichen Beziehungen.
Genau. Deswegen fehlt mir hier so ein bisschen die Motivation, weil das hätte dem Ganzen eben einen ökonomischen Aspekt gegeben. Ne? Aber da das gar nicht erläutert wird, zumindest jetzt nicht in diesem Paper, wenn ich jetzt die Referenzen durchgegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich was gefunden. Das muss das ja dann
war irgendwie offenbar dann auch nicht verlangt, ne? Also es geht ja dann beim IG Nobelpreis ja dann ja doch eher um die Kuriosität des Vorhabens.
Ja, genau.
Vielleicht hatten sie es ja auch explizit auf den Preis angesehen. Also sie dachten, das ist doch was Kurioses und damit kriegen wir zumindest den IG-Preis, wenn es für den richtigen Nobelpreis vielleicht nicht ganz reicht.
Ja. Gut, ich weiß nicht, ob man sich selber vorschlagen kann oder gab ja nicht viele Forscher, die an diesem Paper nicht mitgearbeitet haben. Von daher, sieben oder acht Stück waren das, jetzt auch nicht so viele.
Ja.
Gibt's deutlich größere. Aber ja.
Aber es war jetzt schon in einem Journal veröffentlicht.
Ja, Scientific Reports heißt das Ganze. Ja. Und das ist, wie gesagt, ich habe das von nature.com, was wahrscheinlich die Domain von eben Nature ist.
Okay.
Ja, und
interessant.
Ist jetzt auch nicht irgendwas.
Ja. Nee.
Wobei ich jetzt auch nicht beurteilen kann. Also Scientific Reports, das ist jetzt erst der neunte Jahrgang. Ja? Oder der neunte Jahrgang. Wie dem auch sei. Das ist, ich weiß es nicht. Es muss irgendwie, wenn es mit Ungleichheit und diesem relativen Maß zu tun hat, dann muss es ja wahrscheinlich auch was mit einer Risikoeinstellung zu tun haben. Denke ich mal, ne? Also wenn die absolute Ressourcenausstattung nicht so wichtig ist und eher die relative. Aber gut. Naja, dann gab es noch Hypothese Nummer 6. Und die sieht so aus, dass es eine negative Korrelation geben soll zwischen Ressourcenknappheit bzw. Ungleichheit und der Zufriedenheit mit der Häufigkeit des Küssens während einer Beziehung. Und da ist es so, dass das Vorzeichen nicht negativ ist, sondern positiv, aber das Ganze ist scheinbar nicht signifikant. Also auch hier keine Bestätigung der These. Ja, also die These wäre ja, dass umso mehr Ressourcenknappheit bzw. Ungleichheit es gibt, desto weniger zufrieden sind die Leute mit einer gegebenen Häufigkeit. Ja, weil wenn das Küssen den Zweck des Festigens einer Beziehung erfüllt, dann willst du bei mehr Ressourcenknappheit oder Ungleichheit eben noch mehr als tatsächlich, um die Beziehung noch mehr zu festigen. Also das ist zumindest die Hypothese. Okay. Naja, und dann haben sie noch, da sie davon ausgehen, dass das Küssen in einer Beziehung eine besondere Rolle spielt, die andere Dinge so nicht spielen, haben sie nicht nur das Küssen gemessen, sondern auch Umarmungen bzw. Kuscheln oder was sie als Hugging bzw. Cuddling bezeichnen. Da finden sie keinerlei Korrelation, auch da nicht, wo sie, also ich hatte ja gesagt, dass sie eine Korrelation gefunden haben beim Küssen, bei Umarmungen und Kuscheln finden sie keinerlei Korrelation und beim Sex finden sie auch keinerlei Korrelation. Somit haben sie zumindest ein Indiz dafür, dass das Küssen irgendwie einen etwas anderen Zweck erfüllt. Gut, dann gab es noch eine siebte Hypothese, da muss ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Die ist, dass der Geruch und der Geschmack bei den Gesundheitsrisiken relativ wichtig sind, also bei der ersten Ursprungshypothese, aber auch das können sie nicht bestätigen. Es ist so, dass Geruch und Geschmack im Gegensatz zu so Sachen wie, was gab es noch, Technik oder so, zum Beispiel, dass Frauen, also Geruch und Geschmack sind Frauen wichtiger als Männern und so, ne? Also sie kontrollieren für so Sachen wie Geschlecht und Alter. Das sind so Dinge, die der eine Preisträger in seiner kurzen Dankesrede erwähnt hat. Aber das sind alles Dinge, die nur Forschungsergebnisse bestätigen, die es wohl vorher auch schon gab. Somit ist eigentlich ganz schön, dass hier, also ich wollte ja gerade nicht sagen, dass sie den IG-Nobelpreis irgendwie zu Unrecht erhalten. Das bestimmt nicht. Aber es ist ja ganz schön, dass hier ein Paper ausgezeichnet wird, das eher negative Ergebnisse findet oder liefert, als jetzt positive, ne? Also in dem Sinne, dass Studien, die so und so viele Hypothesen aufstellen und dann die meisten davon nicht bestätigen können, die bekommen ja üblicherweise weniger Aufmerksamkeit als solche, die die gestellten Hypothesen dann doch bestätigen können. Und naja. Gut, und die eine, deswegen hatte ich am Anfang den Titel nochmal betont, weil der Titel eben sich genau auf die eine Hypothese bezieht, die sie bestätigen können. Und all die anderen Dinge außen vor lässt, die sie in ihrer Forschung auch behandelt haben, wo sie dann aber keine positiven Ergebnisse finden. Gut, also.
Ja, ich meine, das finde ich vom Ansatz her ja auch eigentlich gut, dass man eben nicht irgendwie irgendwas unter den Tisch kehrt, was jetzt sozusagen vielleicht nicht ganz geklappt hat im Hinblick auf die eigenen Hypothesen. Ja. Und dass man das eben auch der Öffentlichkeit als Ergebnis zur Verfügung stellt, allein schon um zu verhindern, dass das eben andere unnötigerweise dann nachmachen, weil sie dachten, irgendwie das wurde noch gar nicht erforscht.
Ja, absolut. Gut, damit würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema. Sagt dir die gelbe Flotte etwas?
Nee.
Wenn du das bei Google Scholar eingibst, dann, also im Englischen heißt es Yellow Fleet, wenn du das da eingibst, dann findest du was anderes. Es gibt in den USA oder irgendwo in Nordamerika wohl so eine Flotte aus Gefrier- oder Kühl-LKWs und die heißen auch Yellow Fleet, aber das ist nicht das, was ich meine. Also fangen wir mal vorne an. Es geht um ein historisches Ereignis und wir schreiben den 5. Juni 1967. An dem Tag fährt sowohl ein Konvoi aus 14 Frachtschiffen als auch ein einzelnes US-amerikanisches Kriegsschiff in den Suezkanal ein. Die Frachtschiffe kommen teilweise aus Asien, teilweise aus Australien und sind üblicherweise auf dem Weg nach Europa. Die haben also das Rote Meer durchquert und fahren jetzt in Port Taufik bei Suez im Süden des Kanals in eben diesen Suezkanal ein, sind also in nördlicher Richtung unterwegs und zwar also in Richtung des Mittelmeeres. Jetzt ist es, der Suezkanal ist, glaube ich, eine Einbahnstraße. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es damals war in den 60ern, aber ich habe vor ein paar Jahren mal was dazu gelesen und heutzutage ist es wohl so, dass der Suezkanal 24 Stunden lang in die eine Richtung und dann 24 Stunden lang in die andere Richtung befahren werden darf. Was es sonst noch für Regeln gibt, weiß ich nicht. Vielleicht darf man dann 24 Stunden irgendwo im Kanal ankern oder festmachen und dann einfach abwarten, bis man wieder in der Richtung weiterfahren darf, in der man unterwegs ist, und die Schiffe aus der Gegenrichtung können einen dann passieren. Das weiß ich nicht, aber heutzutage ist es, also der Suezkanal ist nicht einfach in beiden Richtungen gleichzeitig befahrbar. Aber die Schiffe, also die Frachtschiffe heutzutage sind natürlich viel größer als vor einem halben Jahrhundert. Deswegen kann ich dir jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wie es damals war. Aber scheinbar war kein Schiff in südlicher Richtung unterwegs. Es waren nur diese 15 Schiffe, die im Süden eingefahren sind und dann in nördlicher Richtung unterwegs waren. Mhm. Beim Nordostseekanal ist es ja, glaube ich, so, dass an beiden Enden, also sowohl in Kiel-Holtenau als auch in Brunsbüttel, praktisch permanent geschleust wird. Vielleicht nicht nachts, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber der Nordostseekanal ist keine Einbahnstraße, soweit ich weiß. Es gibt aber Leute, die die Begegnungen von Schiffen planen müssen, weil es wohl nur bestimmte Stellen gibt, wo der Kanal etwas breiter ist als anderswo. Und dort müssen Schiffe dann manchmal warten und vielleicht festmachen, bis dann ein Schiff in der Gegenrichtung passiert hat, und dann können sie wieder weiter. Gut, wie dem auch sei. Also es ist der 5. Juni 1967, wie ich schon sagte. Die 15 Schiffe fahren in den Suezkanal ein. Das eine US-amerikanische Kriegsschiff, das werde ich mal vernachlässigen. Das, die interessantere Geschichte ist die der 14 Frachtschiffe. So, an diesem Tag, am 5. Juni 67, bricht der Sechstagekrieg aus. Ein Krieg zwischen Israel auf der einen Seite und den arabischen Ländern, also in diesem Fall Ägypten, Jordanien und Syrien auf der anderen Seite. Der Suezkanal befindet sich ja in Ägypten, ne? Und dann ist also Großteil von Ägypten liegt westlich vom Kanal, östlich vom Kanal, das ist dann die Sinai-Halbinsel, wenn ich das richtig sehe. Und im Osten der Sinai-Halbinsel ist dann die Grenze zu Israel. Ich war da unten noch nie, ich kenne mich da nicht aus, aber es gibt ja Karten. So, es bricht also der Sechstagekrieg aus und Ägypten beschließt, den Kanal zu sperren. Sie beschließen das nicht nur, sie tun das auch. Und zwar, indem sie mehrere Schiffe sowie ein Baggerschiff und sogar Brücken versenken. Nicht einfach an den beiden Enden des Kanals, sondern da, wo sich die Frachtschiffe befinden. Da sage ich gleich noch mehr zu. Sie bringen dann auch noch sehr viele Seeminen aus, so im Laufe der Zeit. Und machen es diesen insgesamt 15 Schiffen unmöglich, ihre Reise Richtung Norden fortzusetzen. Das ist wohl, von diesen Schiffen aus konnten die Mannschaften wohl sehen, dass vor ihnen Schiffe versenkt werden oder wurden und dass sie nicht weiter können. Es war aber wohl einige Tage unklar, ob es möglich wäre, kehrt zu machen und dann wieder Richtung Süden den Kanal zu verlassen und dann einmal eben um das Horn von Afrika und das Kap der Guten Hoffnung, also einmal komplett um Afrika herumzufahren, auf dem Weg nach Europa. Aber einige Zeit lang war natürlich komplett unklar, wie sich das entwickelt und ob beziehungsweise wann sie denn vielleicht ihre Fahrt fortsetzen können. Und keines der Schiffe hat meines Wissens Anstalten gemacht, tatsächlich umzukehren. Was auch damit zu tun hatte, dass sie gar nicht wussten, ob der Weg Richtung Süden denn frei ist. Also klar war, sie können nicht weiter Richtung Norden, aber einige Zeit lang war unklar, ob der Weg Richtung Süden denn auch versperrt ist. Irgendwann beschließt Ägypten dann, dass sie die Sperre des Suezkanals unbefristet aufrechterhalten. Und infolge des, also ich muss noch mal was zum Sechstagekrieg sagen, den gewinnt Israel und sie besetzen die Sinai-Halbinsel und rücken von Israel aus Richtung Westen eben genau bis zum Suezkanal vor. Das heißt, der Frontverlauf zwischen Ägypten auf der westlichen und Israel auf der östlichen Seite ist lange Zeit genau der Suezkanal. Das heißt, wenn Schiffe von sich aus beschließen würden, dass sie den Suezkanal durchfahren möchten, dann würden sie genau durch dieses Krisengebiet fahren, was natürlich recht riskant ist. Mhm. Und somit war die Nachfrage zu der Zeit wohl ohnehin recht gering. Eine andere Überlegung von Ägypten war wohl die, dass sie Israel die Nutzung des Kanals unmöglich machen wollten. Warum genau, weiß ich nicht. Ägypten selber hat ja liegt ja sowohl am Mittelmeer als auch am Roten Meer. Das heißt, für sich selber brauchen sie den Kanal gar nicht so sehr, jetzt abgesehen von Bewegungen vom einen Meer ins andere. Aber bei Israel sieht es ja ein bisschen anders aus. Die Häfen befinden sich ja wahrscheinlich alle am Mittelmeer. Das heißt, Schiffe, die diese Häfen anfahren, die sparen eine Menge Zeit und Strecke, wenn sie den Suezkanal nutzen auf dem Weg nach Australien oder Asien. Ich weiß nicht ganz genau, wie gesagt, ich kenne mich da unten in der Ecke nicht aus, aber ich habe mal auf eine Karte geguckt und Israel zieht sich ja dann noch so ein Stück ganz weit Richtung Süden runter bis an diesen Golf von irgendwas mit A, wie genau der heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Also auf der östlichen Seite der Sinai-Halbinsel. Ich bin mir nicht sicher, ob die da vielleicht einen Hafen haben, der ihnen einen direkten Zugang zu Südasien und Ostafrika bietet. Bin ich mir nicht ganz sicher. Naja, auf jeden Fall wird der Suezkanal komplett gesperrt bleiben für eine recht lange Zeit. Und heutzutage ist der Suezkanal natürlich eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle für Ägypten, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mhm. Was die damals herausstellten, also der Suezkanal muss permanent ausgebaggert werden, ne, weil eben die Tiefe des Kanals kontinuierlich abnimmt, weil sich da irgendwas ja auf dem Boden absetzt. Deswegen muss es kontinuierlich ausgebaggert werden. Und zu Zeiten der Sperre, als kein Verkehr stattfinden konnte auf dem Kanal, haben die festgestellt, dass dieser Aufwand sich um 90% reduziert, wenn dort kein Verkehr stattfindet. Ja, das heißt, sie haben natürlich auf eine Menge Umsätze verzichtet, aber die Kosten sind auch ordentlich runtergegangen. So, die Schiffe gehen also vor Anker. Der Konvoi aus den 14 Frachtschiffen, der ankert im sogenannten Großen Bittersee und das US-amerikanische Kriegsschiff, das ankert im sogenannten Thiemsersee, weil es vom Konvoi mit den Frachtschiffen abgeschnitten ist durch, ich nehme mal an, die versenkten Schiffe. Der große Bittersee ist einer von zwei Bitterseen. Also es gibt den großen Bittersee und den kleinen Bittersee. Und die
heißen, warum Bittersee?
Die heißen Bittersee aufgrund des hohen Salzgehaltes.
Okay.
Warum dann ausgerechnet bitter? Ich vermute, das hat irgendwas mit der Übersetzung zu tun. Im Deutschen heißen die so. Der große Bittersee heißt im Englischen Great Bitter Lake. Die beiden Bitterseen, die befinden sich entlang des Suezkanals. Ne? Also offensichtlich, wenn man einen Kanal plant, dann muss man sich natürlich überlegen, wo genau der verlaufen soll. Beim Suezkanal ist ziemlich offensichtlich, warum sie den ungefähren Ort gewählt haben, ne? Weil dort eben die Distanz, die man überbrücken muss an Landmasse, recht gering ist. Aber dann gibt es ja auch so topografische oder topologische, wie sagt man, weiß ich nicht, oder ja, es gibt ja noch viele andere Gegebenheiten, die man berücksichtigen muss. Wenn es ein Gebirge gibt, ist natürlich schwer, da den Kanal lang zu baggern oder je nachdem, was da, wie das geologisch da beschaffen ist. Und deswegen ist auch der Suezkanal natürlich nicht komplett einfach nur eine gerade Linie. Und außerdem ist der Suezkanal nicht einfach nur ein zusammenhängender Kanal, sondern es sind mindestens zwei einzelne Kanäle, die das Mittelmeer mit dem Roten Meer über die beiden Bitterseen miteinander verbinden. Das ist anderswo ja ganz ähnlich. Zum Beispiel der Panama-Kanal ist auch nicht ein langer durchgehender Kanal. Da gibt es auch lauter so Seen. Ja, gut. Also wie gesagt, das Kriegsschiff lasse ich mal beiseite. Es geht nur um den Konvoi aus den 14 Frachtschiffen, die jetzt also im großen Bittersee vor Anker gehen. Und sie wissen natürlich nicht, wie lange sie dort liegen werden. Das stellt sich dann erst im Laufe der Zeit heraus. Diese 14 Frachtschiffe erhalten den Namen Gelbe Flotte bzw. Yellow Fleet. Einfach deshalb, weil sie dann, es sind am Ende 8 Jahre ungefähr, die sie dort liegen. Und im Laufe der Zeit lagert sich der Wüstensand, der kontinuierlich herübergeweht wird aus der Wüste, auf den Schiffen ab. Und aus der Ferne haben die Schiffe dann so einen gelblichen Glanz. Ich habe im Blog bei der Episode, da werde ich, vielleicht wechsle ich das noch, aber ich habe da jetzt aktuell ein Bild. Es ist ein Satellitenbild, würde ich mal vermuten, was ich von, es gibt ja diese Wikimedia Commons habe. Das ist also ein Satellitenbild vom Suezkanal und das Bild ist knallegelb. Also ein Großteil der Fläche auf beiden Seiten vom Kanal. Ich weiß nicht, ob da die Farben nochmal gesättigt wurden, also überbetont wurden, aber auf diesem Satellitenbild sieht das knallegelb aus. Gut, also die 14 Schiffe stammen aus verschiedenen Ländern. Ich spreche die ganze Zeit von einem Konvoi, aber damit will ich jetzt nicht sagen, dass die ganze Zeit zusammen unterwegs sind. Die finden sich einfach nur zur gleichen Zeit bei Suez ein und sind dann eben zusammen im Kanal unterwegs. Mhm. Aber die sind jetzt nicht alle von einem Räder oder so. Mhm. 4 von den Schiffen stammen aus dem Vereinigten Königreich. 2 stammen aus Deutschland. Das eine Schiff heißt Münsterland, das andere heißt Nordwind. Dann gibt es noch 2 aus Schweden, 2 aus Polen, 1 aus Frankreich, 1 aus der Tschechoslowakei, 1 aus Bulgarien und 1 aus den USA. Das Schiff aus den USA wird übrigens 1973 im Yom Kippur-Krieg versehentlich versenkt, ich glaube von den Israelis, also nach 6 Jahren. Dabei kommt niemand zu Schaden, also keine Menschen, weil zu dem Zeitpunkt ist das Schiff schon leer. Also es ist nur noch ein Geisterschiff. Und naja, es wird versehentlich versenkt, aber keine Personen kommen dabei zu Schaden. Jetzt ist es in den Ende der 60er, Anfang der 70er natürlich auch so, dass es ja so die Hochphase oder eine der Hochphasen des Kalten Krieges ist. Und wie ich ja eben erklärt habe, gehören zu diesen 14 Schiffen sowohl Schiffe aus dem Westen als auch Schiffe aus dem Osten. Ne? Also zum einen Vereinigtes Königreich, Deutschland, Schweden, das sind schon 8 Schiffe. Und dann hast du Polen, Tschechoslowakei, Bulgarien, das sind insgesamt 4 Schiffe. Ja, dann noch Frankreich, USA, also 8 westliche, 4 östliche Schiffe. Bis heute ist wohl nicht so ganz klar, was das Kalkül von Ägypten genau war. Also ich hatte ja gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, dass dass sie verhindern wollten, dass Israel den Kanal nutzen kann, zu Zeiten dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Aber es ist bis heute nicht so ganz klar, warum Ägypten nicht einfach diese 15 Schiffe noch hat, noch bis zum Mittelmeer hat durchfahren lassen. Sie hätten den Kanal ja einfach, sie hätten einfach beschließen können, es darf jetzt keiner mehr einfahren. Die drin sind, die dürfen jetzt noch schnell raus und dann bleibt der Kanal gesperrt. Aber das haben sie ja nicht gemacht. Sie haben die Schiffe, die sie versenkt haben, die haben sie am Übergang vom großen Bittersee zum dann folgenden Stück des Suezkanals versenkt. Also auch nicht einfach an den Einfahrten an Mittelmeer und Rotem Meer, sondern praktisch direkt vor dem Konvoi, sodass er dann schon vom Bittersee aus nicht mehr weiterfahren konnte. Es war aber zu keinem Zeitpunkt so, dass die Besatzungen dieser Schiffe Gefangene oder Geiseln gewesen wären. Die durften die Schiffe verlassen, es durften Leute zu den Schiffen hin. Bei den Mannschaften wurde irgendwann eine Rotation eingesetzt. Also,
das heißt, die konnten dann auch das Land verlassen.
Genau, die konnten ohne Probleme das Land verlassen und die konnten auch wieder zurückkehren und hatten scheinbar, wenn sie zurückgekehrt sind, keine nennenswerten Bedenken, dass ihnen da irgendwie nennenswerte Gefahren drohen. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass sie, also ganz zu Beginn, noch während des Sechstagekrieges, konnten sie die kriegerischen Auseinandersetzungen teilweise beobachten, ne? Weil ich glaube, dann wurde über den Suezkanal hinweg gefeuert mit Artillerie, es waren Kampfflugzeuge unterwegs und sie sind dann wohl auch Zeuge geworden, wie viele Soldaten gestorben sind. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, wie das da abgelaufen ist. Die wurden dann im Laufe der Jahre auch mal aufs ägyptische Festland eingeladen. Ich weiß nicht mehr genau, worum es dabei ging. Und dann haben sie so ein bisschen mitbekommen, dass sie, oder vor allem da haben sie mitbekommen, dass sie mitten in einem Krieg stecken. Sie sind selber komplett machtlos. Sie haben eigentlich auch nichts damit zu tun, aber trotzdem sind sie halt gefangen in diesem Krieg.
Und sie hatten aber die Erwartungshaltung, dass es die Blockade dann irgendwann wieder verschwindet.
Ja, diese Erwartungshaltung, die wird sich wahrscheinlich mit der Zeit ständig gewandelt haben. Ne? Also zu Beginn.
Ich meine, wenn die Blockade jetzt dadurch zustande kam, dass Schiffe versenkt wurden, die musste man dann ja ohnehin erstmal wieder aus dem Weg räumen. Also es war jetzt ja nichts, was man jetzt von heute auf morgen dann wieder verschwinden lassen konnte.
Ja, ich glaube 1975, als Ägypten dann beschlossen hat, den Kanal wieder freizugeben, da hat es dann tatsächlich so 2, 3, 4 Monate gedauert, bis das dann auch tatsächlich möglich war. Weil die Wracks sind die eine Sache, aber die hatten ja auch noch viele Seeminen ausgebracht. Ja, und die willst du natürlich erstmal alle da weg haben, bevor du anfängst, da durchzunavigieren. Ja, sie haben, also 1967 ging das ja los und dauerte dann bis 1975 an. Im Jahr 69 wurden die Schiffe zusammengelegt. Ich glaube nicht alle, aber die meisten von den Schiffen wurden zusammengelegt zu 3 Paketen. Das erlaubte es den Reedereien, die Mannschaftsstärke insgesamt zu reduzieren, weil du brauchst dann nicht.
Inwiefern zusammengelegt, eigentumstechnisch oder?
Ach so, nee, ich meine so rein örtlich zusammengelegt. Also 4, 5 Schiffe sind halt längsseits zueinander, wurden die auf dem See einfach miteinander vertaut, weil die sind ja sowieso nicht, die sind da ja nicht umhergefahren oder so, ne? Ja, wobei.
Das heißt, man konnte dann sozusagen von einem Schiff aufs andere.
Genau, und dann gab es eben eine Mannschaft für das ganze Paket, also für die 3, 4, 5 Schiffe. Und ja, dann brauchten die eben insgesamt weniger Leute, ne, weil die Schiffe mussten ja nicht tatsächlich bewegt werden. Es sind natürlich trotzdem Arbeiten angefallen, aber du brauchst nicht so viele, wie wenn du tatsächlich unterwegs bist. Gut, dann gab es natürlich auch, ich glaube, bei ein paar Schiffen, da haben dann irgendwann die Versicherungen bezahlt. Die Reeder haben vermutlich dann einen Schadensfall angemeldet, als sie dann schon eine Zeit lang da lagen und als klar war, dass zum Beispiel die Fracht ein wirtschaftlicher Totalverlust ist und dass sie die Schiffe dann da vielleicht auch nicht mehr so ohne weiteres wegbekommen, weil irgendwann waren die nicht mehr seetüchtig. Irgendwann konnten die nicht mehr, die meisten konnten irgendwann nicht mehr aus eigener Kraft fahren. Und die wurden teilweise an Schrotthändler verkauft. Bei den beiden deutschen Schiffen war es wohl so, dass ein norwegischer Verwalter oder norwegischer Betreiber eingeschaltet wurde, der dann so die letzten paar Jahre oder weiß ich nicht wie lange sich um die Schiffe gekümmert hat. Aber komplett aufgegeben wurden die wohl nie. Bei dem US-amerikanischen Schiff, also nicht das Kriegsschiff, ne, sondern das eine Frachtschiff, dass das versehentlich versenkt wurde. Das wurde, glaube ich, nicht in ein Paket gelegt und wurde komplett aufgegeben, vermute ich mal, weil da war ja niemand mehr an Bord, als es dann versenkt wurde. Mhm. Das bulgarische Schiff war wohl ein bisschen so ein Sonderfall, weil, da sage ich gleich nochmal was dazu, aber die Vermutung war, dass die gerade aus Vietnam kommen und Waffen dabei haben. Wobei eigentlich zu der Zeit hätten sie die ja nach Vietnam, weil ich habe es, glaube ich, in meinen Notizen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Also im Jahr 1975 wird der Kanal dann wieder geöffnet. Und wie ich gerade schon mal sagte, waren die meisten Schiffe zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage, sich aus eigener Kraft fortzubewegen. Die einzigen beiden Ausnahmen waren die Münsterland und die Nordwind, also die beiden deutschen Schiffe. Bei denen haben sie es nämlich so gemacht, dass sie über die Jahre immer zugesehen haben, dass die Maschine noch funktionstüchtig bleibt. Und naja, als der Kanal dann wieder offen war und als alle Hindernisse beseitigt worden waren, haben die dann ihre Reise fortgesetzt und sind irgendwann im, ich glaube, August 75 in den Hamburger Hafen eingelaufen und wurden dort von unzähligen Menschen und Schiffen und den Barkassen und den Schleppern begrüßt. Und eines von den beiden Schiffen hat damit einen Rekord aufgestellt, und zwar den Rekord für die längste Seereise oder so, oder längste ununterbrochene Seereise. Also das waren dann 8 Jahre und irgendwas. Mhm. Gut. Genau, so. Also so ist das alles zu Ende gegangen. Also das ist eine sehr umfangreiche und sehr interessante Geschichte, und ich habe jetzt wirklich nur die wesentlichsten historischen Aspekte aufgelistet. Deswegen will ich noch mal kurz ein paar Quellen nennen, wo ihr euch noch weiter informieren könnt. Zum einen gibt es 2 Bücher, die darüber geschrieben wurden, über diese gelbe Flotte. Beide erst vor wenigen Jahren. Also irgendwie hat dieses ganze Ding so in der jüngeren Vergangenheit wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. So, diese beiden Bücher, das eine ist deutsch, das andere ist englischsprachig. Ich muss mal gerade gucken, dass ich es hier finde. Ja, das eine heißt 8 Jahre gefangen im großen Bittersee und ist von Hans-Jürgen Witthöft. Das andere Buch heißt Stranded in the Six-Day War und ist von Kath Senker. Also, wie gesagt, alles in den Sendungsnotizen verlinkt. Und ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich eine Folge gehört habe vom Vrindt-Geschichtsunterricht. Vrindt steht für Wer redet, ist nicht tot, und ist ein sehr bekannter Podcast von Holger Klein. Und beim Geschichtsunterricht gab es eine Folge zum Suezkanal, und da haben sie die Gelbe Flotte nur kurz erwähnt, und dann habe ich das weiter recherchiert. Es gibt zum Glück bereits vom Podcast Zeitsprung eine Folge zur Gelben Flotte. Zeitsprung ist ein sehr hörenswerter Geschichtspodcast von Daniel und Richard. Und die Folge davon verlinke ich natürlich auch, und ich stelle sie in die Kuration Kurvenschubser Plus ein, also da, wo ich alle Podcast-Folgen einstelle, die ich irgendwann mal erwähnt habe. Und achso, Zeitsprung findet ihr übrigens auch auf der Seite wissenschaftspodcasts.de oder einfach wisspod.de. Neben Zeitsprung und auch Kurvenschubser gibt es dort 149 andere Wissenschaftspodcasts. Und wie gesagt, Zeitsprung ist, die machen das schon einige Zeit. Ich glaube, die haben, ich weiß gar nicht, 200, 300, 400 Folgen oder so. Und die sind echt gut. Also es sind zwei Historiker und ich glaube, die veröffentlichen jede Woche eine Folge. Dann gibt es noch von einem englischen oder englischsprachigen, einem US-amerikanischen Podcast namens 99% Invisible eine Folge zur Gelben Flotte. Wobei da geht es, glaube ich, in erster Linie um die Briefmarken, die ich gleich noch mal erwähne. Gut, so das Ganze ist ja jetzt ein historisches Ereignis und bisher war nichts von dem, was ich gesagt habe, irgendwie ökonomischer Natur. Aber der Grund, warum ich das recherchiert habe und warum ich das erwähnenswert fand, ist der folgende. Die 14 Frachtschiffe, die 8 Jahre lang dort gefangen waren, die haben die sogenannte Great Bitter Lake Association oder GBLA gegründet. Mhm. Die haben ja dann irgendwann nach einiger Zeit gemerkt, dass sie da in so eine Schicksalsgemeinschaft gezwungen wurden, in die sie wahrscheinlich nicht wollten. Und auf Initiative der Briten haben die dann angefangen, miteinander zu kommunizieren und auch zu kooperieren. Und dazu möchte ich erstmal einen kurzen Ausschnitt abspielen aus einer Dokumentation von Al Jazeera Englisch. Bitteschön.
Shortly after we were there, the captain of our ship thought, we do need to get in touch with these other people. And he made it his business to get in the lifeboat because the lifeboat was our taxi. We lowered the ship's lifeboat down. We got in our taxi and went round to all the other ships and suggested to those people, we're here to make the best of this that we possibly can. And they all agreed that this would be a rather good idea. From following on from that, then they came up with a number of unique ideas as to how they could best improve life for everybody on the lake.
Diese Dokumentation von Al Jazeera English ist auf YouTube verfügbar und ich verlinke die natürlich auch. Zudem kann man dort auch eine deutschsprachige Dokumentation finden, die sowohl bei Phoenix als auch bei ZDF Info gelaufen ist. Und daraus möchte ich jetzt auch noch ein Stück abspielen. Das dauert knapp 3,5 Minuten.
Während der Kriegshandlungen untersagten die Ägypter jede Bewegung zwischen den Schiffen. Nach dem Waffenstillstand suchten die festsitzenden Seeleute den Kontakt zueinander.
Als wir so ein bisschen umherfahren durften, es war eigentlich eine Kameradschaft, alle. Jeder gab, was er hatte. Letnice, glaube ich, war das. Ja, da war der Tscheche. Die kriegten später dann mal eine Kiste Bier oder zwei. Da haben die uns eingeladen, damit wir noch eine Flasche Bier mittrinken konnten. Die hatten selbst nichts. Das war Kameradschaft. Wir durften hier ja Proviant aus der Ladung nehmen. Haisteaks haben wir gegessen. Ja, beim Franzosen wurden wir eingeladen. Lammkeulen grillen und so weiter. Also, wie gesagt, und Münsterland hatte Obst genug und Eier. Also, naja, haben wir gut gelebt, ja.
Jeden Sonntagmorgen war Glockengeläut über den See zu hören. Auf dem deutschen Schiff Nordwind begann die Kirche. Von allen Frachtern kamen die Seeleute, allerdings nicht zum Gottesdienst, sondern zum Frühschoppen. Über Sprachbarrieren hinweg saßen Polen neben Engländern, Tschechoslowaken neben Franzosen und Bulgaren neben Schweden.
zwischen Ost und West gab es im Bittersee keine Grenzen. Jeder hatte Verständnis für den anderen und jeder wollte dem anderen helfen, wo er kann. Und deshalb kam es ja auch zu dieser Gründung der Great Bitter Lake Association. Da haben die Ostblockländer, wenn man das so sagen will, die Polen und die Tschechen, sehr, sehr nett mitgemacht. Und da war kein Unterschied.
Die Notgemeinschaft hatte nun einen Namen, GBLA, Great Bitter Lake Association. Das Logo, der Anker und die 14, für die Anzahl der festgesetzten Schiffe.
Das haben die Amerikaner gemacht.
Ich weiß, dass nicht mehr was gemacht hat.
Der englische Kapitän James Starkey hatte die GBLA gegründet. Josef Gattermeier, österreichischer Ingenieurassistent von der Nordwind, erinnert sich gern an ihn.
Captain James Starkey hat während des Zweiten Weltkrieges, während die Deutschen noch Luftangriffe auf London geflogen haben, fast einen Großteil seiner Familie verloren. Und doch war er der Erste, der rübergekommen ist und hat gesagt, okay, shake hands und wir sind alle in diesem Fall in einem Boot und in einem See. Und gerade der sehr viel gelitten hat zu dieser Zeit, der hat das initiiert.
Englische Matrosen schweißten auch eine GBLA-Boje und verankerten sie mitten im Bittersee. Sie diente als Wendepunkt bei den Regatten. Die Seemänner machten aus Rettungsbooten Segeljollen. Zimmerleute bauten Masten und auf der schwedischen Kilara war eine große Ladung Stoff. Daraus wurden Segel genäht. Die Wettfahrten gingen um die ankernden Frachter herum. Fast jede Regatta gewann der junge deutsche Kapitän Jürgen Katzler.
Ja, also deswegen fand ich das erwähnenswert, weil du musst dir vorstellen, da sind also 14 riesige Frachtschiffe, die randvoll beladen sind mit was weiß ich für Gütern und jetzt sind die plötzlich auf diesem See gefangen und fangen an untereinander mit diesen Gütern zu tauschen. Ne, der eine sagte ja, ist von den Reedern wurde ihnen dann irgendwann die Erlaubnis erteilt, die Fracht selber anzugreifen oder zu verwenden. Und wir haben so in Lehrveranstaltungen, wenn du mit so Tauschwirtschaften anfängst und du die Studenten so Edgeworth-Boxen und so zeichnen lässt und du lässt sie die Indifferenzkurven einzeichnen und die Grenzraten der Substitution berechnen und so, dann hast du ja immer so simplistische Fälle mit zwei Individuen und zwei Gütern und dann gibt es eine Anfangsallokation. Also die Volkswirtschaft ist ausgestattet mit so und so vielen Einheiten von Gut 1 und so vielen Einheiten von Gut 2 und Individuum 1 und 2 haben jeweils so und so viele davon und in der einfachsten Form gibt es ja keine Produktion, sondern nur den Konsum und dann können die beiden eben miteinander tauschen, bis eine Pareto-superiore Allokation erreicht ist. Und das hier ist wohl so ziemlich das beste Realbeispiel, von dem ich je gehört habe, für eine solche Tauschwirtschaft. Also wenn ich jetzt noch an der Uni wäre, würde ich daraus wahrscheinlich eine Übungsaufgabe stricken. Müsste man natürlich ordentlich runterbrechen, weil in diesem Fall sind natürlich 14 Schiffe und was weiß ich wie viele Leute und was weiß ich wie viele Güter.
Das passt dann nicht mehr in eine Edgeworth-Box, die ist dann ja ein bisschen sehr hochdimensional.
Aber,
genau, das ist ja das Prinzip und ich würde auch behaupten an der Stelle, dass es insofern auch ein ganz gutes Lehrbuchbeispiel ist, weil viele Handelshemmnisse, die man dann ja in der Realität normalerweise hat, wie Transportkosten, wie Transaktionskosten, in diesem Sonderfall ja dann eben keine große Rolle gespielt haben, bedingt durch die Umstände.
Genau, die haben wohl, also lange Zeit lagen sie ja noch nicht in Paketen, sondern jedes Schiff lag so für sich alleine. Und das hören wir, glaube ich, gleich auch nochmal in einem anderen Ausschnitt, aber die haben dann mit ihren Rettungsbooten, ich glaube, das waren die Briten, die hatten irgendwie, also die Rettungsboote wurden ja auch für die für Regatten verwendet. Das kam ja eben schon vor, ne? Die Schweden hatten ja Stoffe geladen, daraus haben die Segel angefertigt und haben dann in erster Linie die Rettungsboote, ich glaube, von den Briten verwendet und haben dann da eben Segeljollen rausgemacht, mit denen sie Regatten veranstaltet haben. Und naja, mit den Rettungsbooten haben sie auch eben Waren hin und her transportiert, beziehungsweise natürlich auch sich selber. Ne, wie zum Beispiel, sagten sie ja eben schon, sonntags war immer Gottesdienst, beziehungsweise eigentlich Frühschoppen auf einem der beiden deutschen Schiffe. Das heißt, die haben ja nicht nur mit Waren gehandelt, sondern auch mit Dienstleistungen. Komme ich gleich auch nochmal zu. Und nicht zuletzt deswegen mussten die auch natürlich sich selber transportieren. Ja, es gibt auch, also die Sache mit der Übungsaufgabe ist das eine, aber wenn es da sowas wie ein Logbuch gäbe oder ein genaues Protokoll dieses Tauschhandels, wäre es natürlich auch schön für vielleicht irgendwie ein Forschungsprojekt oder so, ne? Vielleicht kann man da irgendwie was rausziehen, irgendwas wie Revealed Preferences oder so.
Genau, aber ich mein, bei wem sind am Ende dann welche Waren gelandet?
Genau. Wäre vielleicht ganz interessant und aber es gibt auch Gründe, warum das vielleicht ein schlechtes Beispiel ist, weil wir haben ja wahrscheinlich eine Anfangsallokation, die so ziemlich am Rand liegt von der Edgeworth-Box, also in dem Sinne, dass wenn ein bestimmtes Gut auf einem der Schiffe vorhanden war, dann war es in rauen Mengen vorhanden. Also entweder gab es ein bestimmtes Gut gar nicht oder es gab es im Überfluss. In dem einen Ausschnitt eben wurden ja, glaube ich, die Eier und die Äpfel schon erwähnt, oder es kommt gleich noch, weiß ich nicht. Aber das eine deutsche Schiff hatte Unmengen von Eiern geladen, Unmengen von Äpfeln. Und die anderen Schiffe hatten dann vielleicht gar keine Eier und gar keine Äpfel, aber dafür Unmengen von irgendwelchen anderen Gütern. Ja, die werden auch ein paar Sachen an Bord gehabt haben, eben für die Verpflegung der Mannschaften offensichtlich, aber die waren ja wahrscheinlich recht bald aufgebraucht. Ich vermute mal, dass dann die Grenzraten der Substitution, also die Tauschverhältnisse, üblicherweise ziemlich nah bei Null oder die Grenzraten der Substitution sind wahrscheinlich üblicherweise ziemlich nah bei Null oder eben sehr, sehr groß. Ja, also sagen wir mal, es wären nur zwei Schiffe und nur zwei Güter. Ja, sagen wir mal, ich glaube.
Weil die Warenverteilung so einseitig ist, oder?
Ja.
Asymmetrisch genau. Sozusagen.
Genau. Also sagen wir mal, wir haben ein Schiff, das hat Unmengen von Äpfeln. Ja, das ist eine deutsche Schiff. Und dann glaube ich, eines der auch britischen Schiffe hatte, glaube ich, Unmengen von Fleisch. Also viel mehr, als die eigenen Mannschaften jemals konsumieren könnten. Das heißt, wenn du dir den Tauschhandel zwischen den beiden anschaust, also sagen wir mal ein britisches, ein deutsches Schiff und die beiden Güter sind eben Äpfel und Fleisch, dann sind auf der einen Seite die Briten dazu bereit, für ein Kilo Äpfel sehr große Mengen von Fleisch aufzugeben, weil sie sowieso viel mehr haben, als sie brauchen. Und auf der anderen Seite sind die Deutschen bereit, für ein Kilo Fleisch Unmengen von Äpfeln aufzugeben, weil sie davon viel mehr haben, als sie jemals selber konsumieren könnten. Also das wäre vielleicht so ein bisschen das Problem, ne? Das heißt, bei der Anfangsausstattung wären also die Indifferenzkurven praktisch waagerecht bzw. praktisch senkrecht, also stehen mehr oder weniger im 90-Grad-Winkel zueinander. Und es ist so ziemlich jedes beliebige Tauschverhältnis möglich, ne? Wenn du Unmengen von Äpfeln hast, ja, dann ist dir wahrscheinlich egal, ob du jetzt für ein Kilo Fleisch 3 Kilo Äpfel aufgibst oder 50 Kilo. Also egal, was das Tauschverhältnis ist, es ist immer irgendwie möglich, eine Pareto-Verbesserung zu erzielen. Und der Einigungsbereich ist ja dann praktisch riesig. Ne? Somit können sich natürlich auch nicht wirklich Preise herausbilden. Ich habe zum Beispiel auch keine Informationen dazu gefunden, dass sich da sowas wie eine Währung entwickelt hätte. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass dass sich da einfach keine klaren Preise herausbilden konnten. Hm. Ne? Weil, also zum einen ist es natürlich eine Schicksalsgemeinschaft, du steckst da selber drin, du möchtest den anderen helfen, das haben sie ja gerade schon erwähnt, ne? Das war wohl eine recht gute Kameradschaft und die wollten sich gegenseitig helfen und dann bist du wahrscheinlich auch nicht sehr knauserig. Aber ich vermute mal, dass die nicht groß über die Tauschverhältnisse verhandeln mussten, sondern wenn die Briten zu den Deutschen gegangen sind und haben gesagt, hier können wir noch eine Kiste Äpfel haben, dann haben sie halt eine Kiste Äpfel gekriegt. Wahrscheinlich auch teilweise umsonst.
Ja, ich meine, also das Geld in seiner Tauschmittelfunktion wird ja vor allem dann benötigt, wenn es eine sehr große Anzahl an Gütern gibt, dass sozusagen die realen Tauschverhältnisse zwischen den Gütern nicht mehr direkt zu überblicken sind. Ja. Vielleicht war das in dem Maße der Situation auch nicht der Fall, dass man jetzt irgendwie eine Parallelwährung hätte einführen können müssen. Ja. Sonst hätte man ja auch eines der Güter als Geld definieren können, dass man alles eben dann in Wein ausdrückt oder in Münsteraner Käse, was auch immer.
Ja, ich habe keine Informationen dazu gefunden, wie viele Güter es waren. Aber klar, also verglichen mit einer normalen Volkswirtschaft so am Festland war es sicherlich keine unvorstellbar große Anzahl von Gütern. Teilweise waren es auch Güter, die für niemanden von Interesse waren. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt, das bulgarische Kriegsschiff hatte möglicherweise Waffen geladen. Nicht Kriegsschiff, das bulgarische Frachtschiff hatte wahrscheinlich Waffen geladen. Das amerikanische Frachtschiff hatte viele leere Waffen- und Munitionskisten geladen. Die kamen nämlich gerade aus Vietnam, wo sie die Ladung gelöscht hatten. Ne? Das heißt, teilweise war die Fracht, da waren es irgendwie Holzkisten, mit denen du nicht viel anfangen kannst. Also kommt gleich noch, aus den Holzkisten haben sie dann auch Boote gebaut. Aber sicherlich viele, in der Al Jazeera-Doku kommt vor, dass eines der britischen Schiffe jede Menge Gummi geladen hatte. Mhm. Da kannst du natürlich auch nicht viel mit anfangen. Und Unmengen von Tee.
Na gut, abwarten und Tee trinken, das hat ja dann wieder gepasst.
Ja, aber ich weiß nicht. Er nennt gleich noch Zahlen. Also er sagt dann, wie viel Tee und wie viel Gummi das ist. Ich spiele einfach mal erstmal das nächste Stück ab. Ich bin mir nicht sicher, welches es ist, aber vielleicht kommt es darin ja vor. Das Ganze dauert etwas mehr als 4 Minuten.
The Yellow Fleet was a convoy of merchant ships stranded in the Suez Canal by the 1967 Arab-Israeli War. To survive, their crews lived on the cargo of food the ships were carrying.
We did have an abundance of things of edible stuff that we had as cargoes on the ships. Remember, the ships came from all over the Far East and Australia. They'd come from, Vietnam, Hong Kong, Philippines, that come from Australia, and they were loaded with all sorts of goods, And about the same time as I was there, the companies, the ship owners had said, look, all this cargo is going to be a constructive total loss. It will not be used again, Okay, there was things like rubber and tea. I mean, there was thousands of tons of tea and cases of tea. There was thousands of tons of rubber and bales of rubber. But the stuff that was good for us in the canal, we were told that we could use. So we had to have a wee snoop around the hatches, and we had found all sorts of boxes full of clothes. One of the ships had been to Vietnam and it was full of frozen prawns. The Australian ships, they were all full of frozen meat, lamb and stuff like that. So we didn't go short. All the stuff was handed round the lake, so there was really no problem at all.
If your ship, if you was on
the American ship, as an example, and you didn't have any fresh fruit, because you could get skin scurvy if you don't eat in there. You're just stuck on this ship in the middle of the lake with the sun belting down all the time. So your captain would have spoke to my captain and said, look, can you send some, can you give me some of your cargo? I said, of course we can. But it's about sustaining life. So we would go and open the hatches down below, open the fridges, get out four carcasses of lamb, go and open the fridge doors to where all the apples were, four boxes of apples come out, go and pears, get them out, canned fruit, you know, which had been produced in Australia and canned and for shipping back to the to Europe, to the UK. And our lifeboat would be down in the water, basically to its gunwales, with what we would put in to take to your ship to give you. And then you would want to thank us for that. So you would say, well, look, the only thing I've got is whatever. Take that back. And that's changing for changing.
Time went on in the canal. After a couple of years, the cargoes within the holds of the ships was deteriorating. And in particular, on the ships that had come from Australia, where they had frozen food, it was costing a lot of money every day to keep the freezers going, to keep this stuff cool. They also had lots of things like apples and chilled rooms. And they realised that, you know, there was a limit as to how long they can afford to keep these cargoes in reasonable condition. They did ask for permission to try and ship those across land to Alexandria and get them shipped from there, but I understand that the Israeli authorities would not allow that to happen. So the decision was made to try and get rid of that stuff. We had no option but to dump that over the side. I suppose we fed the fish, if nothing else, you know.
Da sagt er also genau das, was wir eben auch gesagt haben. Also er erklärt ja, dass sie die Beiboote oder Rettungsboote bis zum Rand voll bepackt haben mit den Waren, die sie hatten. Und im Austausch dafür haben sie dann wieder Unmengen von was anderem bekommen. Das Ganze ist natürlich eine Ecke komplexer, nicht nur aufgrund der großen Anzahl von Gütern, also komplexer als die einfachen Übungsaufgaben mit zwei Gütern und zwei Individuen. Also das hier ist auch viel komplexer, weil es eben eine gewisse Dynamik hat. Die einfachen Übungsaufgaben, das sind ja statische Aufgaben, wo Konsumgüter eingetauscht werden, aber sie werden nicht verkonsumiert oder so. Das ist in der Realität natürlich ein bisschen anders. Also zum einen werden die Güter verbraucht und zum anderen sind die Güter teilweise verderblich. Also das Fleisch und die, er sprach gerade von Prawns, also Garnelen, die waren tiefgefroren und die halten sich natürlich eine gewisse Zeit. Aber wenn du einfach nur in deiner Gegend rumliegst und du ständig die Generatoren laufen hast, um die Kühlräume oder Kühlcontainer oder was auch immer das waren, weiter zu betreiben, dann hast du natürlich, also irgendwann hast du vielleicht kein Treibstoff mehr, kein, weiß nicht, Gas oder was auch immer die da verwenden. Somit kam es, dass bestimmte Güter dann irgendwann aufgebraucht waren, unter anderem, weil sie, oder zum Beispiel, weil sie einfach dann verdorben sind, zum Beispiel die Äpfel. Das hören wir im folgenden Ausschnitt, das sind ungefähr anderthalb Minuten aus der deutschsprachigen Doku.
Weit über ein Jahr lagen die Schiffe nun schon auf dem Bittersee fest. Als erster Offizier war Dirk Moldenhauer für die Ladung zuständig. 8 Millionen Eier waren an Bord und mussten regelmäßig gewendet werden. Auch die Äpfel begannen zu faulen.
Wir haben ja 600 Tonnen australische Äpfel geladen gehabt. Die waren gekühlt.
aber auch im Kühlraum halten sie sich natürlich nicht ewig. Und wir kamen dann auf die Idee, sie mussten vernichtet werden, sie mussten auf alle Fälle aus dem Schiff, um dort eigentlich die Gefahr des Vergammelns zu verhüten, und haben dann die Ägypter gefragt.
Und da soll ja der Präsident Nasser oder die Regierung zurückgeschrieben haben, wir wollen eure Äpfel nicht haben, wenn wir welche brauchen, kaufen wir sie.
Und so haben wir dann tagelang mit eigenen Kräften diese Äpfel rausgeholt aus der Luke und in den See geworfen. Der See schwamm voller Äpfel und deren Kartons.
Und dann kam 2-3 Tage später die Agentur und sagte, Mensch, Captain, an Land sind sehr viele Leute am Ufer, die angeln sich ihre Äpfel.
Hapag-Lloyd, die deutsche Reederei der Münsterland, organisierte die Verpflegung der Besatzung. Wenn die gelbe Fahne gehisst wurde, kam ein ägyptischer Händler mit Lebensmitteln und Wasser an Bord.
Also die Sache mit den Ägyptern, die die Eier nicht, die Äpfel nicht annehmen möchten. Ich weiß nicht, ob das was zu tun hat mit falschem Stolz oder so. An einer anderen Stelle habe ich die Information gefunden, dass, glaube ich, ein Militärgeneral oder so, der hat gesagt, meine Leute sollen keine Äpfel kriegen. Ich glaube, weil sie Äpfel nicht kennen oder üblicherweise keine Äpfel kaufen können. Ja, und wenn sie jetzt einmal sozusagen Blut lecken, ja, oder wenn sie jetzt eine Zeit lang jede Menge Äpfel essen können, dann werden sie die vielleicht auch in Zukunft haben wollen, und das können wir nicht zulassen. Also sowas habe ich an einer anderen Stelle gefunden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Ägypten einfach nicht so aussehen wollte, als würden sie die Gefangenen auf dem, also ja, die gefangenen Schiffe auf dem Bittersee, als wollten sie die ausnutzen oder ausbeuten. Ja, weil die wissen ja nicht, wie das dann andernorts aufgefasst wird. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, die haben die Menschen, also die Besatzungen der Schiffe, nicht als Gefangene genommen, und sie haben keine Geiseln genommen. Also denen ging es da gut, abgesehen davon, dass sie nicht weg konnten und dass sie sich mitten in einem Krieg befanden. Also ich könnte mir vorstellen, dass es mehr mit der Außenwirkung zu tun hatte als mit falsch verstandenem Stolz. Naja, dann haben sie gerade am Ende noch kurz erwähnt, dass es Händler gab, oder zumindest diesen einen ägyptischen Händler, der für Nachschub gesorgt hat, bei Gütern, die sie eben nicht hatten oder irgendwann nicht mehr hatten. Wasser war auch noch so eine Sache. Ich glaube, das kommt jetzt im nächsten und dann letzten O-Ton. Der ist nur 37 Sekunden lang.
Die schlimmste Zeit für uns war, als uns das Essen nicht mehr geliefert wurde. Wir wollten überleben. Die Frischwasserreserven waren auch alle. Wir waren dazu gezwungen, 7 Jahre altes Wasser zu trinken. Wir haben es natürlich 2-mal abgekocht, um eventuelle Vergiftungen zu vermeiden. Im Laderaum eines englischen Nachbarschiffes lagerten viele Dosen mit altem Hundefutter. Da wir an Bord 2 Hunde hatten, konnten wir es an den Tieren testen, ob es noch gut ist. Den Hunden ist nichts passiert. Deshalb haben wir es auch gegessen, um zu überleben. Wie man sieht, ist uns auch nichts passiert.
Ja, und dann zum Abschluss. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass sie auch mit Dienstleistungen gehandelt haben und nicht nur mit ihrer Fracht. Was ich damit meinte, war eben zum einen der bereits erwähnte vermeintliche Gottesdienst, der eigentlich Frühschoppen war auf den deutschen Schiffen. Bei den Bulgaren gab es wohl die Möglichkeit, sich Filme anzuschauen. Die Schweden hatten einen Pool und ein Fitnessstudio. Die Franzosen hatten so einen Gemeinschaftsgarten, den sie angelegt haben. Bei den Polen gab es einen Arzt, sodass das polnische Schiff zu sowas wie dem medizinischen Zentrum wurde. Und die Briten haben bei sich an Deck ein Fußballfeld eingerichtet mit Netzen und so, ist halt auf dem Schiff, ne? Und das Ganze ging ja 1967 los, und 1968 waren dann in Mexiko die Olympischen Sommerspiele. Und inspiriert davon haben die Leute auf dem großen Bittersee dann ihre eigenen Olympischen Spiele veranstaltet. Polen hat übrigens die meisten Medaillen gewonnen. Ich glaube, Deutschland dann die zweitmeisten. Und ja, die haben da verschiedene.
Was für Disziplinen?
Also ich erinnere mich, es gab Gewichtheben. Also das sind die Dinge, die in den Dokumentationen vorkommen. Ne? Da gibt es ja teilweise Filmmaterial von. Hochsprung habe ich gesehen. Fußball weiß ich jetzt nicht, ob das eine Disziplin im Rahmen dieser Spiele war. Ich vermute mal schon. Segeln vermutlich auch. Und an mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also Laufen, auch wenn es nur 100-Meter-Lauf ist, ist da ja wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Mhm. Eine 100-Meter-Strecke geradeaus musst du auf so einem Schiff erstmal hinbekommen. Nee, ansonsten weiß ich nicht. Und was sie auch noch gemacht haben, ist, sie haben angefangen, eigene Briefmarken zu entwerfen. Also auf die Briefmarken haben sie ein GBLA draufgeschrieben für Great Bitter Lake Association irgendwie wurden die auch teilweise akzeptiert, ne? Also die wurden, also letztendlich mussten sie ihre Briefe ja entweder an die Ägypter oder an die Israelis übergeben und üblicherweise haben die dann deren Briefmarken verwendet oder mussten sie verwenden und haben dann ihre eigenen noch dazugeklebt. Aber teilweise, oder zumindest nach einiger Zeit, war es dann so, dass sie ihre eigenen, eigentlich ja bedeutungs- und wertlosen Briefmarken da draufkleben konnten. Und die, zumindest die Ägypter, die wurden, glaube ich, erwähnt, die haben das dann teilweise akzeptiert und haben gesagt, ja gut, das reicht.
Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.